Ewold soll sich.
Das war super.
Der Max Ewold soll sich.
Vier Tage besoffen.
Der Max Ewold soll sich bemühen.
Hallo, liebe Fußballassis und Freunde des Erreichens der 40-Punkte-Marke. und herzlich willkommen bei der Max Ewald Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Twitter und Instagram unter MAE Caster Class. Ich bin Möppi, der Matty Moped auf Twitter. Und bei mir ist wie immer der gute Dennis. Hallo, Dennis.
Jo, hallo an alle, die zuhören. Hallo, Möppi.
Hi, ja, und wir haben heute zur Feier des Tages einen Gast dabei, den ihr vielleicht, wenn ihr noch den alten Podcast vom Dennis kennt, noch an ihn erinnern könnt. Der gute Jonas ist da. Hallo, Jonas.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, die Dennis-Ultras, die kennen mich vielleicht noch. Und als die Anfrage kam, ob ich dieses glorreiche 4:1 vom vergangenen Wochenende nochmal Revue passieren lassen wollte, da konnte ich mir die Chance natürlich nicht nehmen und deshalb bin ich sehr gerne hier.
Ich wollte kurz anmerken, damals, als du bei mir im Podcast warst, haben wir über 0:6 oder 6:0 in München gesprochen, letzte Saison. Also gut, dass wir dich nicht gegen Freiburg eingeladen haben, das wäre irgendwie nicht so gut gewesen, aber ja gut, jetzt darfst du ein 4:1 kommentieren, passt glaube ich auch.
Ja, auch da stehe ich wie immer gerne zur Verfügung.
Ja, also Freunde, wie geht's euch nach so einem Spiel? Also ich muss ja sagen, ich habe wirklich, nach so einem Spiel habe ich immer ich hatte ja Geburtstag letzte Woche und dann haben wir mit Familie den dann am Sonntag, nee gar nicht, am Samstagmittag gefeiert, so mit Kaffeekuchen und alles. Schön aufgeheiterte Stimmung. Und du sitzt da und dann geht da direkt wieder alles genauso los wie die Woche danach. Und ich war einfach nur, ich hatte einfach, wie man so schön am Niederrhein sagt, die Pappe richtig, richtig offen. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, das ging mir tatsächlich recht ähnlich. Also ich hatte mich eigentlich auch oder bis dahin einen guten Start ins Wochenende gehabt, und hatte zwar keine gute Vorahnung, was das Spiel anging, aber irgendwie war ich dann doch in Stimmung, hatte mich schön mit einem Bierchen auf der Couch niedergelassen und dann dachte ich die ersten anderthalb Minuten auch, oh, okay, da kam schon mal so ein langer Ball Richtung 16er, der gar nicht verkehrt war und irgendwie machte es den Anschein, als hätten wir zumindest einen groben Plan im Anlaufen. Ja, und dann kam, glaube ich, nach 2,5 Minuten die erste Doppelchance von Mukiele und Leimer und da wusste ich dann, okay, das war's mit dem schönen Wochenende vorerst.
Also, jo, kann ich 1:1 so wiedergeben. Vielleicht mal direkt ins Spiel, also wollen wir vielleicht sogar über die Ausstellung sprechen, Mappy? Hast du was zu der Ausstellung?
Oh, ja, also nach dem 6:0, also die Aufstellung, da war eigentlich, was willst du da groß anderes machen? Vielleicht hättest du, also wir können ja einmal kurz die Aufstellung durchgehen. Ja, Jan Sommer wie immer im Tor. Dann wurde auf Viererkette umgestellt. Benze Baini links, in der Innenverteidigung Elvedi und Ginter, rechts Skelly. Davor Zakaria, Kone und Hofmann. Und vorne Stinde, Thuram und Embolo. Obwohl, ja, das ist jetzt die Aufstellung, die so von OneFootball vorgegeben wurde. Es sah eher so nach einem 4-2-2-2 aus, ne? So mit so zwei Flügelzehnern, mit Hofmann und Stinde. Diese Stinde eher ein bisschen über links, Hofmann eher über rechts. Was dann aber nach dem ersten Tor oder nach dem zweiten auch schon wieder direkt über den Haufen geworfen wurde, mehr oder weniger. Also, ja, also ich weiß nicht, was man da groß hätte anders machen sollen. Vielleicht Christoph Kramer, einen anderen Spielertypen da noch reinbringen, einfach nur um ein bisschen was zu verändern nach dem Ding gegen Freiburg. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, was es hätte bringen sollen. Also die Mannschaft ist irgendwie in sich so kaputt, will ich es schon fast sagen. Ich weiß, also da hättest du wahrscheinlich jeden hinstellen können, da wäre das Gleiche bei rausgekommen.
Ja, da Bin ich auch bei dir, darum habe ich das Thema auch angesprochen. Also ich glaube, wir können über vieles diskutieren, nur nicht über Adi Hütter und seine Ausstellungen, weil wir haben jetzt wahrscheinlich jede mögliche Variante schon dabei gehabt. Am Anfang hieß es, wir müssen unbedingt Dreierkette spielen, als wir gegen Union Leverkusen verloren haben. Dann haben wir die Dreierkette gespielt, jetzt hieß es die ganzen Mal, ja, wir müssen wieder Viererkette spielen. Dann haben wir zwischendurch gesagt, Neuhaus muss raus, dann war Neuhaus draußen, jetzt sagen wir wieder, ja, nee, Kone muss raus. Am Anfang haben wir gesagt, ja, das geht nicht, der muss spielen, dann spielt er jetzt, sagen wir alle wieder, ey, der muss, der braucht eine Pause. Also ich glaube, also ich bin dabei, wenn wir Hütter irgendwie kritisieren wollen, aber ich glaube, was Personal- und Aufstellungstechnisch angeht, hatten wir jetzt wirklich jede mögliche Variante dabei und nichts hat geholfen. So, und das ist für mich, wie du sagst, auch ein Indiz, dass in der Mannschaft, hatten wir jetzt in den letzten 2 Wochen schon genug das Thema. Aber wir kommen auch heute nicht drum herum. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Indiz dafür, dass es einfach nicht klappt, egal was du machst. Und ja.
Ja, bin ich auf jeden Fall auch voll und ganz bei dir. Das Einzige, was ich mich ein bisschen gefragt habe, war nach den ersten Minuten. Wir hatten ja zwischendurch, Dennis, auch sogar ein bisschen Schriftverkehr während des Spiels. Und ich habe ja direkt gesagt, ich glaube, da waren noch keine 10 Minuten absolviert, dass Skelly mir da sehr, sehr große Sorgen macht. Einfach komplett überfordert. Ich meine, Leipzig hat es gut gemacht. Sie haben Campbell ein bisschen weggezogen von der 6, auf die linke Seite, Angelinho ganz, ganz hochgeschoben. Und da habe ich mich dann recht früh eigentlich gefragt, ob es nicht sinniger gewesen wäre, entgegen dieses 4-2-2-2s, tatsächlich mit der Dreierkette vor der Viererkette zu agieren und Hofmann einfach ein bisschen mehr mit zu Campbell zu schicken, weil so standen Hofmann und Schindel häufig ja, weit oben und Skelly war da ein bisschen auf verlorenem Fuß gegen die zwei da auf links. Also rein personell würde ich auch sagen, weiß ich nicht, aber von der Anordnung her wäre das vielleicht ein Ansatz gewesen, den ich mir zumindest hätte vorstellen können.
Ja, man hat ja oftmals schon gemerkt, also Skelly ist ein klasse Spieler, klasse Typ, aber wenn man den alleine lässt, dann wird er auch von Mannschaften als Schwachpunkt, vor allem defensiv, ausgeguckt. So, was ja auch, der Junge ist 18 Jahre alt, der macht seine erste Bundesliga-Saison, der war zwischendurch wieder in den USA zum Länderspiel und so weiter und so fort. Der ist überspielt, das sieht man. Leihen haben aber momentan auch noch keine Option. Ja, was machst du? Dann musst du gucken, dass da jemand dem hilft. So, und ist dann die Frage, ob du dann nicht auch vielleicht ein 4-4-2 spielst, dann mit ein bisschen engeren Ketten, wenn es sowieso nicht läuft. So, da bin ich ja immer noch das habe ich damals von Favre gelernt, ne? Wenn's hinten erstmal dicht machen, schön eng die Ketten, damit Leipzig auch nicht ihr Spiel aufziehen können und dann volle Power nach vorn. Aber das ist natürlich wieder hätte, wenn und aber. Ja, wie gesagt, Leipzig hat Skelly da ausgeguckt und man hat auch gemerkt, der Junge war überfordert.
Ich bin sogar, also ich gehe sogar so weit, dass ich finde, dass Skelly, also ja, er war überfordert, aber er hatte die taktischen Probleme im Defensivbereich, also zum Beispiel, wann schiebe ich auch raus, wann nicht, gerade in der Dreierkette, hatte der schon immer. Jetzt fällt es halt noch krasser auf, weil er halt noch öfter alleine gelassen wird oder weil die Gegner noch uns noch mehr überrollen, sage ich jetzt mal, und er noch öfter gefordert wird in der Defensive. Mir fehlt da auch so ein bisschen so die Weiterentwicklung, auch von den individuellen Spielern. Ich weiß, jetzt kommt das zweite Mal der Name Lucien Favre auf, aber der stand dafür einfach einen einzelnen Spieler, vor allem auch taktisch, so schnell ans Niveau anzupassen. Also wenn ich daran denke, der hat mit Lukas Rupp damals rechts im rechten Mittelfeld, ja, weißt du, das ist es. Und da fehlt mir auch so die Weiterentwicklung so ein bisschen, ne? Wenn wir direkt mal jetzt auf Hütter eingehen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich eher beim Trainer als beim Spieler. Auch über diese Anordnung bin ich genau bei Jonas. Diese drei Spieler, die meistens auf erster Linie angelaufen sind, wenn die überspielt waren, was okay ist, weil du kannst ja, also, dass du die erste Reihe überspielst, ist jetzt kein Herkules. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon als Kritikpunkt gelesen. Finde ich schwachsinnig, weil, also, das ist klar, wenn die erste Linie wird irgendwann überspielt, sonst hast du kein Spiel über der Mittellinie. Aber was mich noch mehr geärgert hat, war, dass, wie die zweite und dritte Reihe dann agiert hat. Und dann muss ich aber auch wiederum sagen, wurde Skelly auch echt auf der Leine gelassen.
Ja, um direkt mal darauf einzugehen, also tatsächlich habe ich es auch mehrfach gelesen, dieses Überspielen der ersten Kette als Kritikpunkt, aber hast du ja schon gesagt, also wenn man das als Kritikpunkt in dem Maße ansieht, dann ja, haben wir nur 0-0 in der Liga. Aber ich fand gerade so, ja, nach dem ersten Gegentor war es 5 bis 10 Minuten ganz eklatant zu sehen, wie einfach das Überspielen bei uns funktioniert hat und wie es bei Leipzig funktioniert hat. Und da war es wirklich, also aufeinanderfolgend die Situationen, die sich quasi gedoppelt und gedreifacht haben, dass bei uns ins Pressing gegangen wurde, ein Ball ins Zentrum, der Ball rutscht durch und wir stehen maximal Gleichzahl und bei uns brennt die Hütte. Und andersrum, sobald wir den Druck vorne bekommen haben, herrscht halt komplette Unsicherheit und entweder der Ball wurde schnell verloren oder dann kam ein langer Ball. Ja, also ich fand da was ganz, ganz stark zu sehen.
Ja, also ich fand dann aber auch, dass dann keine Pressing-Aktion von uns dann auch wirklich geklappt hat, vor allem weil dann auch die zweite Reihe viel zu tief dahinter stand, sodass das Überspielen an sich ist ja nicht das Schlimme von der ersten Kette, sondern dass dahinter dann nichts steht. So, dass dann einfach da so viel Raum ist, dass einfach die drei, die da vorne angelaufen sind, irgendwo in der Walachei stehen und der Rest ist Mittellinie oder noch tiefer. So, und das bringt's halt nicht. So kannst du kein Pressing spielen. Das haben wir bei Rose auch schon gesehen. Da ist dann wieder diese Entkopplung von Sturm und Mittelfeld, beziehungsweise Sturm und Abwehr, die wir jetzt schon so oft kritisiert haben und die wir auch teilweise ja in der Saison schon mehr oder weniger behoben hatten, so dass es nachgerückt ist. Aber irgendwie war das dann wieder, wie Lars Stindl gesagt hat, nach dem Spiel, jeder hat so seinen eigenen Kram gemacht, mehr oder weniger.
Oh ja, und dazu passend, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an die Kramer-Aussage erinnern, letzte Saison nach dem Heimspiel gegen Stuttgart? Das war das vorletzte Spiel der Saison, wo Kramer sich nach dem Spiel hinstellt gegen Stuttgart, als wir nach der Führung noch 2-1 verloren haben im Heimspiel und sich hinstellt und sagt, ja, irgendwie entweder stehen wir 50 Meter tief oder tiefer oder wir stehen 50 Meter weiter hoch, aber so ein Zwischending, das bringt nichts. Und genau das ist es halt heute immer noch. Wenn ich mir das zweite Tor angucke in der Entstehung, wie Nkunku da, oder war das eine große Chance? Ich weiß es schon gar nicht mehr, es waren so viele Chancen, wo Nkunku da den Ball tief bekommt und dann war es, nee, es war das zweite Tor, genau, es war das zweite Tor. Dann bekommt er den Ball tief und zwischen Zakaria und Ginter war so ein großer Raum, der Ball konnte so tief gespielt werden, das war Wahnsinn und das ist halt, also entweder willst du Pressing spielen, davon gehe ich stark aus, weil Adi Hütter dafür steht und er niemals von seiner Idee abweichen wird. Auch nicht gegen Leipzig und auch wenn es nicht funktioniert, er steht dafür. Er kann ja jetzt nicht schlecht sagen, jetzt läuft es in der Mannschaft nicht, jetzt muss ich sagen, jetzt stehen wir uns alle hinten rein. Das macht er sich, da ist er nicht glaubwürdig genug, da verliert er dann auch an der Mannschaft, an Rückgrat, ist einfach so. Aber wenn du Pressing spielen willst, dann muss die Mannschaft da auch mitziehen und da bin ich wieder bei der Mannschaft. Und wenn ich mir dann gerade dann Ben Zweini angucke beim zweiten Tor, ey, Abstände hin oder her, ja, war Quatsch. Aber du hast deinen Gegenspieler, also geh auch einfach mit. Also, das hat ja nichts mit, boah, die haben es so gut herausgespielt, boah, keine Chance, kannst nichts machen. Weißt du, wenn du gegen Bayern München, Barcelona, okay, Barcelona aus früheren Zeiten spielst, okay, aber das ist einfach nur reines Durchstecken, Mitgehen, Verantwortung, Einstellung, dann ist der Ball geklärt, dann gibt es vielleicht eine Ecke, wegverteidigen, Ruhe. So, und dann ist es egal, ob es spielerisch läuft oder nicht, aber deine Aufgaben kannst du immer machen.
Ja, es hörte sich ja bis jetzt bei uns ziemlich so an, dass wir die Schuld mehr oder weniger auf Hütter schieben. Das
Nein, nein,
ist
nein.
nicht der Fall. Das ist
Jo.
auf jeden Fall nicht der Fall. Es ist das Füreinander Einstehen, was in der Mannschaft nicht funktioniert. So, da geht keiner mal den Meter für den anderen mit, weil der sieht, jo, der hat da Probleme, wie zum Beispiel Skelly, ne, der hat da Probleme, dann muss ich da, dann ist da kein. Auch wenn es blöd ist, da ist kein Hannes Wolf, der von links vorne nach rechts hinten den Sprint über 100 Meter ansetzt, um da dann den Ball zu gewinnen, wie im ersten Spiel gegen Bayern. So, da ist keiner. Ist es nun mal nicht. So, da kann man von Hannes Wolf spielerisch halten, was man will. So, da ist dann keiner, der dann genau in dem Moment den Einsatz zeigt. So, und das läuft halt sowas von schief in dieser Mannschaft und es macht einfach nur sauer und traurig. Wirklich. Jetzt habe ich mich schon wieder so aufgeregt.
Ja, Ja, also vor allem, wir haben 14 Gegentore und wenn man dann nach dem Spiel gegen Freiburg drüber spricht, ja, Einstellung und Mentalität stimmt nicht. Und wenn man dann in ein Spiel gegen Freiburg sich hinstellt, wo man sagt, okay, jetzt dürfen wir zumindest nicht nochmal eine Klatsche bekommen, du das 2-1 machst und das 3-1 lasse ich ja sogar noch fast gelten, weißt du, auch wenn es mega dumm ist in der Entstehung, wirklich mega dumm, weil Thuram in einem Dribbel gegen, ich habe mal nachgeguckt, 7 Spieler gehen will quasi, komplett alleine auf weiter Flur, der restliche Teil auf Mittellinie-Höhe noch versucht nachzurücken, verlieren dann den Ball und dann langer Ball und dann bist du durch, so dämlich, aber gut, lasse ich noch, also ist okay, ne? Aber das vierte Tor ist dann wieder ein Ding für mich, wo ich sehe, ja, die haben gar nichts gerafft, die wissen gar nicht, worum es geht. Natürlich, wir haben alle Fußball gespielt, 3-1, 90. Klar, hast du keinen Bock. Aber wenn du es kapiert hättest, was letzte Woche passiert ist mit einem 6-0 und davor die Woche im Derby, ey Alter, dann hast du in der 93. auch noch mit deinem scheiß Gegenspieler mitzugehen. Und wenn es bis zum wenn es weh tut und du eigentlich keinen Bock mehr hast, weil du das Spiel wieder verloren hast, hast du da mitzugehen. Wenn du irgendwas gerafft hast, irgendwas, dann machst du den Lauf. Und das geht ganz klar wieder an Rami Benzebaini.
Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es hinten raus noch ein 4-1 geworden ist. Weil sonst hätte es wieder geheißen, ja, wir haben ja noch bis zum Ende haben wir ja noch um einen Punkt gekämpft und stand ja dann nur 2-1 und wir sind auf dem richtigen Weg und so weiter. Da hätte wieder Eberl wieder ein Alibi gegeben. Also der kann ja, also er hat die Situation eindeutig mit zu verantworten, aber dann die in diesen Angriffsmodus, in den er momentan teilweise geht, wo er dann alles von Gladbach wegschiebt und dann die Kritik von den Fans ist total ungerechtfertigt und so weiter. Es ist momentan gruselig, was so abgeht. Also wenn man hört, was da auch medial innerhalb gesprochen werden soll. Na, hoffen
Ja,
wir mal das Beste.
ging mir auf jeden Fall ähnlich. Also, ich habe auch natürlich nach dem Tor von Benzibaini in erster Linie stark gehofft, dass da noch was passiert. Können wir gleich, glaube ich, auch nochmal über die Reaktion sprechen, die dann kam, zumindest bis zum 3-1. Das fand ich nämlich auch ein bisschen unverständlich, aber quasi mit dem zweiten Gedanken dachte ich dann auch ähnlich wie Möppi, ja. Also, was bringt uns das? Also, erstmal, selbst wenn wir einen Punkt holen, es wäre so brutal unverdient, diese Leistung mit einem Punkt zu belohnen. Und es würde gleichzeitig eigentlich nur ja, ein bisschen besänftigen. Und noch kurz zu dem, was Dennis eben gesagt hat. Du hast davor in 2 Spielen 10 Gegentore bekommen. Klar ist ein Hütter. Braucht seine Spielweise in keiner oder in keiner Weise grob zu verkaufen. Mit dem Pressing finde ich auch gut, aber ich finde, wenn du relativ früh siehst, dass dieses Anlaufverhalten eben nur sehr bedingt so die Leipziger stresst, wie die es umgekehrt mit uns gemacht haben, und du dann trotzdem in dieser Fülle die Chancen zulässt, weiß ich nicht, ob du dann nicht mal zumindest ein bisschen auch klar, auch von Spielerseite einfach mal ein bisschen hinten den Riegel einfach vorschieben muss. Die hatten ja wirklich, also du hast das Gefühl, wenn Leipzig angezogen hat, hatten die im 2-3-Minuten-Takt, hatten die zumindest mal 80-prozentigen Torchancen. Und also ich glaube, wenn wir das Spiel noch weiter gemacht hätten, oder wir hätten ja auch zur Halbzeit schon locker 5 Gegentore haben können, ja, irgendwann musst du da halt auch mal, sei es in Form von Fouls oder eben
Ja.
mal von 10 Minuten komplett sich hinten reinstellen, da
Ne?
irgendwas entgegenhalten und dann immer naiv quasi in jeden weiteren Konter reinlaufen, schwierig. Vor allem, weil mit Ball halt auch nichts gelaufen ist.
Absolut, das war ja auch der Kritikpunkt nach dem 2-1 gegen Köln, als wir das zweite Tor kassiert haben. Da habe ich auch gesagt, ey, es geht gar nicht in dem Moment darum, das 2-2 schießen zu wollen, sondern einfach die 5 Minuten, die darauf folgen kommen, einfach stabil zu bleiben, um dir dann noch ein Backup geben zu können für die letzten 10 Minuten. So, das ist, mehr ist es nicht. Und ja, du hast recht, wir sind wirklich sehr einfach ausgespielt worden, weil wir sehr naiv waren, weil wir auch nicht kompakt waren. Die Abstände wurden so groß. Also, wie gesagt, die ersten 3 haben gesagt, boah, geil, ich will pressen, ich muss pressen. Ruf mal so ein Mittelding, ich muss gucken, dass ich da hinten den Abstand kriege und nach vorne auch. Und dann kam immer so ein Zwischending raus. Und die letzte Kette war einfach, keine Ahnung, weiß nicht, Kaffee trinken oder so. Und das ist einfach, das ist das, was du dann siehst du aus und dann reden wir darüber, ja, wie kann das sein, dass man so naiv ist? Ja, aber wenn alle den Plan von Hütter mitgehen, wenn die Kompaktheit da ist und ihr müsst mal auf Hütter achten, wie oft er immer während des Spiels, ja gut, jetzt kann ich das schlecht für die Zuhörer darstellen, wie er mit den Armen halt immer winkt und nach dem Motto, ihr müsst die Abstände geringer halten, das macht er wirklich gefühlt alle paar Minuten. Ja, dann wird es natürlich schwierig mit dem Pressing. Dann, klar, dann gebe ich dir recht. Dann musst du sagen, okay, anscheinend heute geht gar nichts. Nicht nur heute, die letzten 2 Wochen, 3 Wochen ging gar nichts. Aber in dem Einzelfall, heute geht gar nichts. Vielleicht muss ich was anpassen. Das ist richtig. Das haben wir auch gegen Mainz kritisiert. Kein Plan B oder keine Variante eines anderen Plans oder so eine taktische Finesse, die hat er nicht. Ich glaube, die können wir von Hütter. Ich glaube, da hört sich jetzt brutal an. Vielleicht ist er da nicht ganz auf dem Niveau von der Taktik her. Weiß ich nicht. Möchte ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall scheint es dann halt auch nicht, dass es mal eine Änderung kommt oder so. Ja, das ist
Ja,
definitiv.
absolut. Also ich sage ja auch nicht, oder es wird ja auch nicht so sein, dass Hütter vor dem Spiel sagt, ja, lauft mal an, ne? Und wenn der Pass dann an euch vorbeiläuft, dann ja gut, ne? Bleibt er mal in guter Lasso-Player-Manier dann schön abwinkend stehen. Das wird er natürlich auch nicht sagen. Also es ist am Ende 3 € ins Phrasenschwein, aber stehen die Spieler auf dem Platz. Aber also ich finde es halt auffällig, dass trotz auch der Einflüsse von außen, die da sind, dann einfach immer brutal so weiter in Konter, nach Konter gerannt wird. Und noch kurz zur Reaktion, also was ich eben ein bisschen oder wo ich ein bisschen drauf angespielt habe, war einfach, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass vom Anstoß weg nach dem 2-1 auf einmal Sprints wieder angezogen wurden. Wenn wir den Ball hatten, klar sind alle nach vorne gerannt, aber irgendwie hast du zumindest da mal bis zum dritten Gegentor dann diesen Willen auf dem Platz. Aber vorher die 70 Minuten, also was das für eine Körpersprache war, fürchterlich, wirklich. Wenn ich die, gut, es ist auch der letzte, den ich irgendwie da groß verantwortlich machen möchte, aber wenn ich sehe, wie bei einem Freistoß von Benes da alle mit nach vorne laufen, dann kommt er 5 Meter zu weit hinter die Kette in den luftleeren Raum. Und dann traben alle zurück, winken mal ab. Und da hatte keiner Hoffnung, so, obwohl es nur ein Tor war, um wieder drin sein, oder im Spiel zu sein. Und dann fand ich es halt bewundernswert, wie nach dem 2-1 auf einmal dann doch alles ging, obwohl man 87 Minuten in den Knochen hatte.
Ja, das gleiche kannst du auch wieder auf Köln beziehen. Nach dem 1-0, was Köln geschossen hat, fand ich, hatten wir noch nie eine bessere Reaktion auf den Gegentreffer. Noch nie. Danach, ey, Köln hat das Tor gemacht und mit dem Tor auf einmal, wo du dir eigentlich auch denkst, ja, wo kommt das denn jetzt her? Warum warst du nicht vorher da? Auf einmal, du hast so eine Wucht entwickelt. Ja, jetzt hast du gegen Leipzig auch das 2-1 geschossen, hast auf einmal wieder, klar ist Fußball-Kopfsache, ist, brauche ich überreden, wenn das den Tor wieder was gibt, ist klar. Aber wie du sagst, du hast eben vom 1-0 gesprochen und dann kam der Freistoß von Bennett, weil Beispiel kam irgendwo hin und dann winken alle ab. Das ist ein Tor. Du hast vollkommen recht und da sind wir, und ich hasse es, darüber zu sprechen, aber da sind wir nur bei Einstellungsthemen und Mentalität und sonstigen und nicht über Spiele fußballischer, ja, Leichtigkeit oder sonstigen Dinge, wo ich dann bei Adi Hütte ansetzen wollen würde. Aber das ist das wahre Problem und das bei meinen Augen auch das viel größere Problem, als nur den Trainer auszutauschen, ist definitiv die Mannschaft. Und da muss wirklich einmal bitte einer machen, ein Fenster auf, durchlüften und dann, keine Ahnung, eine Woche aufkippen lassen, bitte.
Ja, wobei ich sagen muss, dass Benes so wirkte wie einer der wenigen, der eine Aufgabe gekriegt hat auf dem Platz. Ne? Dem wurde gesagt, du gehst jetzt auf den Platz und sobald du einen Ball hast, dann guckst du, wer wohin läuft und dann spielst du ihn einfach mal in den Raum. Oder spielst du ihn in den Lauf. So, also der hatte eine Aufgabe und die hat er auch ausgefüllt auf dem Platz und ich fand, das hat er auch soweit gut gemacht. Ja, über die Freistöße können wir jetzt diskutieren. Das ist, ne? Freistöße ist schon seit Jahren nicht mehr wirklich unsere Spezialität. Aber ich fand, dass der Benes wirklich was, ein Faktor auf dem Platz war, als er dann reinkam.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich wollte ihn eben auch nicht als Kritikpunkt quasi darstellen, sondern einfach das Beispiel, zwei Freistöße, gut, die waren natürlich äußerst suboptimal, aber er hat ja dann auch beim 2-1 einen sehr guten Ball reingetreten. Also ich fand auch, er hatte zumindest auch von der Körpersprache im Anlaufverhalten noch ein bisschen was sich entgegenbäumendes. Ja, aber um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nennen, was ich zum Beispiel bemerkenswert fand, die Szene von Silva, wo er ja, das 3-0 machen muss, nach dem Fehler von Sommer. Schöne Szene für den Jahresrückblick. Wird den Leipzigern am Ende scheißegal sein. Aber allein durch diesen Sprint von Zakaria, den er noch anzieht, um ihn unter Druck zu setzen, verhindert er es ja quasi. Und klar, du bist zwei Tore hinten, aber du hast da gerade einfach ein sicheres Tor verhindert. Aber auch da, ja, okay, weiter geht's. Also ich sehe andere Teams, da läuft der Torhüter raus und klopft ihm erstmal auf die Schulter. Scheißegal, ob du hinten liegst oder nicht, aber auch da, ja, wir haben jetzt kein drittes bekommen, okay, weiter geht's. Ist ja eigentlich eh nur eine Frage der Zeit, bis es fällt. So, und das war, fand ich, wieder mal ein Paradebeispiel.
Ja, da fehlt so ein bisschen die Davy Selke-Mentalität, ne? Dieses, ich habe gerade eine Ecke rausgeholt, ich feiere das, als hätte ich die Champions League gewonnen. Ne? Also, Max Eber, wenn du zuhörst, bitte nicht Davy Selke
Weil ich wollte gerade sagen,
verpflichten.
was jetzt vor mit mir? Ja, gut, dass du
Bitte
das, du bist
nicht,
schon mal in die richtige
bitte
Richtung
nicht,
gegangen.
bitte nicht. Aber ich meine so dieses Auftreten, dieses gegenseitig sich pushen, ne? Also. Es ist wirklich, es ist auch anstrengend zuzugucken. So dieses lethargische nebeneinander hertraben, wie sonntags mittags, nachdem du feiern warst irgendwo auf dem Ascheplatz in der Walachei. So, also ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Und dann ich habe heute auf Twitter einen kleinen Zusammenschnitt gemacht aus Spielern, die Matthias Ginter-Geste, die beiden ausgestreckten Arme haben. Also das ist ja wirklich das Symbolbild von Gladbach 2021. Diese ausgestreckten Arme von Ginter und der ein bisschen blöde Blick. So, ja, was machen wir denn jetzt? Ne?
Ja,
Wo seid
absolut.
ihr? So, und wo bin ich überhaupt? Und wenn ja, wie viele? So, also, ja,
Ja,
es
genau,
regt mich echt auf.
dahinter steht dann immer noch Jan Sommer, das ärmste Schwein im Stadion, mit gerunzelten Augenbrauen und zweimal in die Hände, in die Handschuhe am Klopfen. Und da weißt du, Gegentore plus eins.
Ja, und also du, dieses nachher in die Hände klatschen von Sommer, ey, sorry, das kann ich auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ne? Jedes Mal, irgendwas falsch läuft, klatscht er erstmal in die Hände. Junge, also ich kann einfach bei uns in der Truppe, muss ich echt zugeben, kann ich keinen in der Hinsicht ernst nehmen, der da mal so eine Aura hat, jetzt wirklich auf die Spieler, wo du sagst, oh, vor dem sollte ich lieber aufpassen, ne? So, da die von ich kann die alle nicht ernst nehmen, wenn die jetzt einen aufwehr, ich bin jetzt sauer. Ich kann die so ein Hofmann, wenn der auf den Platz brüllt, ey. Wie willst du von mir? So würde ich jetzt irgendwie als Mitspieler, so das Gefühl habe ich, so weißt du, und das ist alles so soft und so. Oh, jetzt haben wir wieder die fünfte. Ich habe geguckt, nach 18 Minuten hatten wir fünf Riesenchancen von Leipzig. Ja, und dann klatschen wir mal in die Hände und ey, und der Ginter hat die Arme wieder. Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Egal was, es passiert nichts. Also, und bitte, Eber. Also ich weiß, du kannst, Kritik ist immer, ne, wir lieben dich. Unser Podcast ist nach dir benannt. Und also, das musst du aber trotzdem erkennen können, dass das so ein krasses Ding, was uns fehlt in der Mannschaft, das musst du erkennen können. Und auch wenn du uns dann sagst, ja, haut doch alle ab und so. Können wir machen, aber trotzdem das Problem bleibt.
Ja, vor allem, was ich halt immer brutal finde, dann im Gegensatz zu sehen, wenn es läuft, so Spiele wie gegen Bayern, so da wurde einfach auch jede Drehung von Kone, die geklappt hat, wurde von den Mitspielern, wurde da attestiert und geklatscht. Und ein Hofmann, der vielleicht nicht durch seine Körpersprache, aber durchs Anlaufverhalten absolut eklig sein kann, ein Bensebaini, der eh ein Heißsporn ist, wenn es läuft, dann bringen die das. So. Und auch ein Stindl, der immer eine gewisse Aura auf dem Platz hat, gut, der lebt bei den Schiedsrichtern natürlich auch ein bisschen von seinem Schwiegersohn da haben. Also ich glaube, andere Spieler, auch wenn er jetzt die fünfte bekommen hat, hätten schon weitaus mehr gelbe Karten. Aber also grundsätzlich können es ja Teile, dass wir jetzt keine Granit-Xhakas, wie man immer so schön sagt, in der Mannschaft haben. Das wissen wir ja auch nicht erst seit dieser Saison. Aber Also ich finde gerade, wenn man sich mal die absoluten Top-Spieler auch in Wolfsburg anguckt zum Beispiel, was da auf dem Platz ist und was dann auf dem Platz ist, wenn es nicht läuft, da sind schon mehr als zwei Paar Schuhe Unterschied.
Ja gut, aber lieber 10 Schwiegersöhne als ein Maxi Arnold, no front an Wolfsburg an der Stelle.
Ja,
Aber
absolut.
den Typen kann ich leider überhaupt nicht ab. So. Und ich glaube, das würde aushalten, dass ich das nicht
Gehe ich mit und passend dazu, ich hatte vorhin mit Dennis schon mal kurz drüber gesprochen, würde ich an der Stelle auch gerne noch eine gewisse Grüße an Herrn Simakar ausschicken, denn wirklich dieser Typ, auch wenn das Spiel schon verloren war, der hat mich einfach in den kompletten 90 Minuten so aufgeregt. Also, ich habe am Anfang habe ich noch gedacht, ja, gut, also so einer würde uns auch ganz gut zu Gesicht stehen, aber der hat ja wirklich bei jeder Bewegung als Innenverteidiger mit eins, ich weiß nicht wie viel in den 90, hat er bei jedem Schubser so laut aufgeschrien. So, diese gelbe Karte für Stindl war ein Witz und der hatte einfach dieses super dreckige in sich und ich fand, das hat man in den 90 Minuten so gut gesehen.
Also ich muss sagen, wir hatten auch mal eine Phase in der ersten Rose-Saison, spätestens in der zweiten, wo Fans auch angefangen haben zu sagen bei Thuram, boah, der lässt sich mittlerweile jetzt bei jeder Aktion fallen und macht nochmal eine doppelte Rolle. Kann ich verstehen und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe damals schon gesagt, ey, so ein, lass uns doch auch mal bitte dreckig sein, auch mal ein bisschen eklig. Wir dürfen das auch mal, so weißt du? Und das sehe ich jetzt aber, selbst das sehe ich ja nicht mehr. Also bei der Elfer-Situation von Thuram, die der nicht bekommen hat, ob das jetzt ein Elfer war, nicht, keine Ahnung. Aber daraus hätte der auch mal mehr gemacht. Weißt du? Daraus hätte er auch mal eine doppelte Rolle geschlagen. Jetzt kann man das gut finden oder nicht. Aber wir reden ja gerade über diese ganzen Debatten, die ich eh nicht, worüber ich eh nicht gerne rede, aber ne, das ist es ja dann. Also, klar, wir regen uns dann auf und auch Maxi Arnold, um Gottes Willen, bloß nicht. Ey, wenn du das hörst, bleib da, wo du bist, aber komm bloß nicht nach Gladbach. Aber genau diese Typen sind es dann meistens halt, ne? Auf dem Platz.
Ja klar, eklig, eklig muss es sein. Ich fand es halt nur, weil es bei ihm wirklich in mehr als nur zwei, drei Situationen
Ja,
schon Richtung, ja, keine Unsportlichkeit, aber in dem Sinne unsportliches Verhalten, weil er halt auch immer schnell beim Fordern dann war. Und wie gesagt, also wenn gefühlt Hannes Wolf ankommt und da kurz Körperkontakt ist und der fliegt wie sonst was, dann kann ich das immer sehr schlecht. Und ja, bei der Elfer-Szene habe ich mich persönlich eher ein bisschen drüber aufgeregt, dass Thuram nimmt ihn so gut an und hat dann eigentlich den kurzen Augenblick, wo er das Fenster hat, einfach mit dem zweiten Kontakt, wenn er da den Abschluss sucht. Ich glaube, da haben wir mehr davon, als wenn er den Haken noch schlägt und ob Berührung da war oder nicht, versucht den Elfer zu schinden.
Ja, bei Thuram habe ich auch momentan so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, wieder so ein Gefühl, das kann ich nicht ganz genau belegen, aber dass er einfach auch gar nicht mehr so in diesen Zweikampfsituationen gehen möchte, weil der hat jetzt mit dieser Aktion eigentlich schon in Inter Mailand dann verletzt und dass er das sich jetzt vielleicht nicht nochmal kaputt machen möchte, wenn es im Winter oder spätestens im Sommer weggeht. Also es macht einem schon Sorgen, wie da teilweise umgegangen wird mit Zweikämpfen und mit Laufleistung und mit Einsatz. Alles so schwammige Begriffe irgendwie, aber trotzdem, es ist dieses Gesamt, was man vielleicht dann unter diesen ekligen Mentalitätsbegriff packen kann, was einfach nicht läuft. Es läuft einfach nicht. So klar, wenn, wie eben schon gesagt, wenn es gut läuft, ne, dann ist man auch mal schneller da. Aber wo sind denn so Sachen wie damals das Spiel gegen Frankfurt, wo Lars Stindl dann dreimal in 5 Minuten eine Rudelbildung anfängt und dann mal richtig auf den Tisch schaut und dann hat drei Buden auf dem Platz kloppt, so, weil er den Rest dann auch mitreißen konnte. Ist teilweise so, selbst wenn wir einen hätten, weiß ich nicht, ob die anderen sich davon mitreißen lassen würden. So, in dem Format, in dem sie gerade sind.
Ja, das ist ein guter Punkt, Mappy. Und ich finde, genau diese Aggressivität zeigen wir gegen diese Mannschaft. Also erinnere dich an Dortmund, wo wir gesprochen haben. Nach 30 Sekunden ist die erste Rudelbildung, wo Hofmann, Stindl und wie sie alle heißen, direkt draufgehen und ey, was willst du hier? So sah aus. Weißt du, und da hatten wir auch kein Selbstbewusstsein. Da hatten wir auch vorher 1-0 in Augsburg verloren. Wahrscheinlich mit dem schlechtesten Auswärtsspiel-Dato seit Jahren. Und da haben wir auch kein Selbstbewusstsein gehabt. Und da haben wir es auch geschafft, gegen so einen Gegner zu sagen, ey, klar, war das Spiel stand unter einer besonderen Brisanz, auch für die Spieler, klar. Aber auch, wie gesagt, auch gegen Bayern München schaffen wir es dann da zu sein. Und warum nicht gegen, letzte Woche war es Freiburg, warum nicht gegen Köln? Vor allem bin ich gegen Köln, weil da waren auch Rudelbildungen. Es ist ja auch davon, es ist nicht abhängig, aber es sind einfach Zeichen, die du einfach mal ans Team dann geben musst. Kommt nix, küt nix. Wie mein Opa sagen würde.
Von nix, küt nix.
Richtig.
Ja, es ist. Wird ja schon überall von verschiedenen Fans, Fangruppen, Podcasts und so weiter immer wieder angesprochen, dass das Feuer einfach fehlt und dass sie sich nicht füreinander zerreißen. Und ehrlich gesagt bin ich froh, wenn jetzt die englische Woche vorbei ist und dann erstmal, wie lange ist Pause? Zwei Wochen? Drei Wochen?
Ja, am 7.1. spielen wir wieder.
Zwei Wochen Pause ist. Und da vielleicht einige mal wieder ein bisschen klarkommen und mal in der Besinnlichkeit der Weihnachtstage mal wieder sich dran erinnern, dass sie in der verschissenen Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach spielen und nicht Regionalliga West irgendwo am Kunstrasenplatz stehen und dann danach nach Hause fahren und unter der Woche Versicherungen verkaufen oder was auch immer, sondern dass die dafür leben und dafür Geld kriegen, für einen Verein alles reinzuhauen, was sie haben. So. Und dass sie in den, wie lange, 15 Profi-Jahren, die haben, vielleicht auch mal gucken, dass sie irgendwo einen positiven Impact haben. Denn das sehe ich bei vielen gerade nicht, wie die sich selber, wie ein Zakaria sich das, was er aufgebaut hat jetzt in den Jahren, den Kredit, den er hat, ja, vielleicht nicht unbedingt Zakaria, aber wieder einige den Kredit, den sie sich aufgebaut haben, vielleicht sogar die ganze Mannschaft, den einfach komplett verspielen. So, und dass sie nicht sagen, selbst wenn sie weggehen, wenn Zakaria und Ginter weggehen wollen, so, warum merkt man nicht, dass sie sagen, ja, ich war jetzt hier 4 Jahre, 5 Jahre, so, ich möchte, dass ich gehe und einen positiven Impact da hatte, hinten raus. So, und dieses Commitment, selbst für die Zeit, wo du den Vertrag hast, das fehlt einfach. Liebe Grüße an Thomas. Das Commitment, das können wir bis zur Winterpause abschreiben. Ich habe auch keinen Bock mehr, ganz im Ernst. Es regt mich wirklich so unglaublich auf, was das für eine lethargische Scheiße ist. Es tut mir wirklich leid, aber ich da spricht jetzt der Nordkurven-Assi aus mir raus. Geht auf den Platz und zerreißt euch oder bleibt zu Hause, ganz im Ernst. Ja, bitte, Dennis.
Ja, dazu hat ja Eberl eigentlich, jetzt kann man den Einsatz dort kritisch ansehen oder nicht, jetzt von Eberl da im Sportstudio, aber ich finde, dahingehend hat der eine gute Sache gesagt, und zwar einfach, dass diese Spieler einen Vertrag haben und dass sie bis dato auch ihre Leistung für den Verein, der sie bezahlt, auch bringen müssen. Und das hat er schon mit einer, ja, hat er auch gut verstärkt mit Mimik und Gestik, wie ernst er es damit meint. Und ich fand, das war die beste Aussage, die er an dem Tag tätigen konnte. Und das gibt auch für Matthias Ginter, ich würde Zakaria tatsächlich ein bisschen ausklammern, aber Ginter, das gibt auch für ihn kein gutes Bild ab, auch bei den anderen Vereinen. Ich meine, die sehen ja auch, was der da für eine Grütze zusammenspielt. Ich bin gespannt. Also nichts gegen Ginter, aber so wie es scheint, hat er den Vertrag immer noch nicht angenommen. Also da kann Eberl noch so oft sagen, wie, ja, der hat noch keine Antwort. Wenn er bis heute noch keine Antwort hört, dann weiß ich nicht, warum der jetzt morgen anfangen sollte zu verlängern. Ja, wenn er der Meinung ist, dass er zu gut ist für diese Mannschaft, ja, dann muss er das woanders zeigen. Bei Dortmund hat er es nicht geschafft.
Ja, dann soll der nach West Bromwich gehen und da seine 8 Millionen verdienen, ist mir ganz egal, und da dann blöd rumstehen und mit den Armen wedeln. Ey, ich hab die Faxen langsam wirklich dicke. Ah, tut mir leid. So, jetzt bin ich wieder, werde ich wieder sachlicher. Ja. Jetzt wollen wir mal wieder auf die Fakten, glaube ich, zurückkommen und vielleicht auf das Spiel gegen Frankfurt blicken, die ja genau eine Truppe haben, die das mehr lebt als unsere Kicker. Also wenn man sieht, wie die aus einem, 2-0 zu einem 5-2 gemacht haben, das ist genau die Art von Reaktion, die wir über 3 Spiele wollten, verpackt in 90 Minuten, was die geleistet haben. Und um es ehrlich zu sagen, ich habe ein bisschen Schiss. Aber ne, neues Spiel. Wir werden es sehen.
Ja, das fand ich wirklich, war dann am Tag drauf echt das Paradebeispiel, wie du auch schon gesagt hast, mit einem Rückstand umzugehen hat, weil die haben also das konntest du ja förmlich sehen, die haben gemerkt, ja gut, wir haben frühes Gegentor gefangen, wir haben sogar noch einen richtig blöden Handelfmeter gegen uns bekommen, 2-0 hinten, aber scheiß drauf, so ein Tor und wir sind wieder dran und die rennen den Leverkusenern da über
Ja.
die Flügel, gut, die haben natürlich auch die Power mit Kostic etc., aber die rennen denen da die Hütte ein und ein Anschlusstor und die wussten da schon, okay, jetzt scheißt Leverkusen sich ein und wir holen hier zumindest noch einen Punkt, dass dann hinten raus mit 5 Dingern noch so belohnt wird. Okay, aber die haben halt zu keinem Zeitpunkt da gesagt, okay, jetzt haben wir wieder unser Gegentor gefangen, wie Ginter und Co. Jetzt geht der Kopf erstmal runter.
Ja, also wenn ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Gladbach gegen Leverkusen zu dem Zeitpunkt 0-2 hinten liegt, dann wissen wir alle, wie das Spiel ausgeht. Alle. So, und das ist einfach das Ding. Davon hat auch Hütter natürlich halt auch gelebt. Der hatte, das ist eine andere Mannschaft in Frankfurt. Wahrscheinlich spielerisch limitierter, gar keine Frage. Wir sind spielerisch, wir sind wahrscheinlich eines der besten Mannschaften in Deutschland. Wenn wir wollen, wenn wir können, wenn Selbstbewusstsein da ist und, etc. bla, bla. Aber das sind wirklich Typen, also wie du sagst, 2-0 liegen die zurück nach allen Ereignissen und mit dem Elfmeter und alles drum und dran. Ich kann mir bei bestem Willen nicht diese Reaktion bei uns vorstellen. Und das ist echt, also.
Vor allem in der Woche, wo die sich unter der Woche schon den Arsch aufgerissen haben in der
Eben.
Europa League.
Das ist
Weißt
es.
du, und dann kommen die 3 Tage später und bringen das einfach wieder auf den Platz.
Ja. Und übrigens, die Euroleague wäre bei uns nämlich jetzt wieder spätestens als Ausrede genannt worden. Ja, wir konnten ja nicht trainieren und wir haben nicht so viel Trainingszeit. Ja, siehst du ja jetzt bei Eintracht Frankfurt, hatten sie auch nicht und bei denen lief es auch lange nicht. Sie haben sich auch rausgekämpft. So, und dann liegen sie halt 2-0 gegen Leverkusen zurück. Egal, da machen wir wenigstens weiter. Und selbst wenn wir das Dritte einkassieren, dann kassieren wir das Dritte, aber wir haben es versucht. Und das ist halt ja, die Nummer bei uns.
Ist auch schwierig zu sehen, wie es jetzt besser werden soll. Ne? Also wie, was soll da jetzt auf dem Platz gewechselt werden vielleicht? Jetzt sind im nächsten Spiel schon Hofmann und Stindl nicht da. So. Also das, ich sehe da schwarz.
Ja, gerade die Kombi Stindl und Hofmann, das waren diejenigen, von denen du wahrscheinlich noch am ehesten behaupten konntest, neben Zakaria auch noch, dass die jetzt wirklich, dass sie das ärgert, dass sie das wirklich nervt, was da passiert, ne? Ob man jetzt einen Hofmann dabei ernst nehmen kann oder nicht, haben wir eben, ist ja egal, aber man merkt es wirklich, dass sie das schon beschäftigt. Das nehme ich denen ab. Und gerade die zwei fallen jetzt in Kombination gegen eine Mannschaft aus, die halt pure Mentalität ist wahrscheinlich. Pure. So, gegen eine Mannschaft, die überhaupt keine hat, plus überhaupt kein Selbstbewusstsein hat. Also das ist eine Kombination, die da am Mittwoch aufeinander trifft. Sehr interessant. Sehr interessant.
Vor allem fehlt uns, man mag es kaum glauben, dann aber unser Top-Torjäger. Und ich würde sagen, gut, Embolo war glücklos, aber er hat es zumindest auch versucht und er hat es ja auch schon die Saison gezeigt. Aber trotzdem würde ich sagen, dass Hofmann eigentlich unser mitbester Spieler im Anlaufverhalten ist. Und dann fehlt der Kapitän und derjenige, der Frankfurt so ein bisschen zu seinem Lieblingsgegner gemacht hat. Das ist schon, ja, echt sehr, sehr unglücklich.
Ja, und Standards können sie ja auch. Die Frankfurter haben sie jetzt auch nochmal
Oh.
gegen Leverkusen. Also, wie gesagt, die Kombination gerade, das ist wie im Film, die hätte nicht besser kommen können. So. Also, warten wir mal ab.
Mir würde so Angst und Bange, wenn ich an die Freistöße und Ecken von Kostic denke.
Ja.
Leco mio, ey, also da.
Vor allem, sorry, wenn ich ins Wort falle, aber wir haben ja jetzt wir haben gegen Freiburg 6 Tore über die Flügel bekommen, also über 6 hereingaben. Wir haben jetzt gegen Leipzig das ein oder andere Tor wieder nach einer Flanke bekommen und ich glaube, wenn eine Mannschaft für Flanken steht, auch wenn sie es gerade dabei sind, es ein bisschen abzugewöhnen und Oliver Glasner, hast halt mit Kostic wahrscheinlich, wie du gesagt hast, den besten Flankengeber der Liga. Cool.
Ja, und dann auch noch relativ bullige oder Abschlussstürmer vorne drin. Ja, also, das wird schon ein gutes Stück Arbeit, sag ich mal. Das wird ein hartes Brot, das da gebissen werden muss. Und das Ganze an einem Mittwochabend um 18:30 Uhr. Also, da kriegt man richtig gute Laune, wenn man von der Arbeit kommt.
Aber es wäre auch irgendwie, Also ich bin jetzt auch nicht, Dennis wird das aus unserer langjährigen Freundschaft bezeugen können, nicht so als Optimist immer zu betiteln. Aber ich sage mal so, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es jetzt entgegen der Erwartungen wir jetzt vielleicht nur ein Gegentor bekommen und sich auf einmal alle wieder den Arsch aufreißen. Also beim besten Willen sehe ich das nach den letzten 3 Wochen auch nicht zwingend, aber es würde mich auch nicht komplett überraschen.
Ja, das hat schon Möppi versucht, Jonas. Kannst du vergessen, das haben wir schon vor dem Leipzig-Spiel, hat Möppi da schon versucht und gesagt, ja, normalerweise nach der bisherigen Logik der Saison müssten wir uns ja jetzt wieder den Arsch aufreißen in Leipzig. Also, sorry, das hört sich jetzt wirklich kleinert an und ich muss aber aussprechen, die Mannschaft ist tot. Ich glaube an nichts mehr.
Ja,
Wahrscheinlich habt ihr recht.
da kann dann wirklich nur noch der liebe Gott helfen. Also da müssen wir, ich persönlich hoffe, dass Latzi Benes spielt, weil der hat seine Sache echt gut gemacht. So, also dass er dann quasi als dann vielleicht der Stünde-Ersatz oder ja, der Hofmann-Ersatz, also irgendwo zwischen 8 und 10 wird er hin und her pendeln. Ja, und ich weiß auch nicht, bringt man jetzt Kramer, um mal das Spiel ein bisschen zu beruhigen? Bringt man ein Neuhaus, um lange Pässe zu forcieren? Was macht man da, Dennis?
Ich glaube, das ist relativ,
Egal.
ja, nicht weil ich das für sinnlos halte, sondern weil, wie gesagt, wie im Eingang schon beschrieben, Adi Hütter ja schon jede Variante schon fast probiert hat. Also es geht halt am Ende, muss sich halt jeder Spieler an die eigene Nase packen. So, und wenn ich, wie gesagt, das sind banale Dinge. Beim zweiten Tor, wenn ich einfach als Linksverteidiger, als Rahmen, ich will mich nicht auf Benzema einschießen. Das ist ein wirklich geiler Kicker. Das ist. Also wenn ich mir mal wieder ein Trikot kaufe von Gladbach dann und einen Namen drin drauf, dann wird es Benzema Baini sein, weil ich liebe den Typen einfach. Ich möchte mich nicht auf den einschießen, das geht nicht darum. Aber wenn du einfach als Abwehrspieler einfach nicht mit André, also wir reden hier über André Silva, der übrigens letzte Saison 28 Tore geschossen hat, mehr als Haaland, also man könnte meinen, dass er auch ein bisschen was kicken kann. Wenn du dann nicht einfach, also wenn du den nicht durchsteckst, wenn du nicht mitläufst, du siehst ihn vor dir, ey, der läuft durch, zweiter Pfosten ist blank, wenn der Ball kommt. Und du ziehst nicht durch, du willst nicht, du willst ihn nicht stecken, du hast den letzten Willen nicht. Dann kann ich aufstellen, wen ich will. Dann wird es immer irgendeiner sein, der dann dir das Spiel kaputt macht. So, und das ist halt das Problem. Und wenn die Grundbasis nicht stimmt, dann ist es schon fast egal. Fast.
Ja.
Fassungslosigkeit.
Ist wirklich schwierig.
Ja, übrigens wartet ja auch dann auch nur Hoffenheim nach Frankfurt. Also, du bist ja auch gerade, auch nicht in Freiburg gewonnen oder so. Also, ist echt geil. Also, es wird, nee, ohne Witz, also, wenn wir, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn du jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren solltest und gehst mit 18 Punkten in die Winterpause und dann kommt Bayern München und du Leverkusen und Union.
Oh,
Ja.
Relegationsplatz, schmeckt.
Ja, schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt scheiße.
Ja, also ich glaube, wir können uns insgesamt auf eine ziemlich anstrengende Saison und auf eine anstrengende Winterpause einschießen bzw. bereit machen. Mit da ja vor allem, ich finde ja schon schön, dass Adi Hütter seinen Rücktritt angeboten hat und dass Christian Groß der neue Trainer bei Borussia wird. Also da möchte ich nochmal ein
Wahnsinn.
ganz ganz spezielles ganz spezielle Grüße rausschicken an krone.at und alle anderen Boulevardmedien, die das übernommen hat. Also wirklich, macht euren Job. Boah, also das ist wirklich
Wahnsinn.
peinlich. Also für
Wahnsinn.
alle, die es nicht mitbekommen haben, ein Twitter-User hat aus Jux und Dollerei, wie ich das ja auch schon öfter mal gemacht habe, einen Tweet verfasst darüber, dass Adi Hütter seinen Rücktritt angeboten hat und dass Christian Groß übernimmt und eine Nicht-Abstiegsprämie von 1,5 Millionen Euro kriegt. Und die Krone, die größte Zeitung in Österreich, hat diese Nachricht 1:1 übernommen, ohne Faktencheck, ohne irgendwas. Also, und dann kam noch, glaube ich, Blick.ch, ne, kam noch, weiß nicht, hat Bild auch übernommen?
Nee, Bild nicht. Nee.
Bild nicht, aber.
Ausnahmsweise mal nicht.
Die haben wahrscheinlich
Und das
einfach
so weit,
manchen.
dass ich, so,
Ja?
Entschuldigung,
Naja,
so
alles
weit,
gut.
dass sich Hütter jetzt schon darüber geäußert hat, dass er nie seinen Rücktritt angeboten hat. Das musst du dir mal vorstellen. So weit ist es in diesem Land gekommen. Oh.
Ja, die haben da unten im Süden wahrscheinlich einfach mal Mönchengladbach bei Google Maps angeschmissen und dann weit rausgezoomt und gesehen, oh, da ist Gelsenkirchen in der Nähe. Vielleicht haben die ja ähnliche Mentalität da. Christian Groß, da war doch was. Naja, unglaublich.
Es
Unfassbar.
ist einfach nur traurig.
Es ist unfassbar, wirklich. Ja. Dann.
Dennis haut mal wieder um den Tisch. Das
Ja.
bedeutet, ich versuche ihn inzwischen ein bisschen zu zügeln. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Spiel. Vielen Dank an dich, Jonas, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Es hat auch trotz des unschönen Anlass sehr viel Spaß gemacht.
Vielleicht schaffen wir es ja einfach irgendwann mal, dich mal nach einem Sieg irgendwie einzuladen. Nicht nach einem 6-0 oder nach einem 1-4. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Aber ja, kriegen wir irgendwann.
Ich werde zur Stelle sein.
Gut. Okay, dann findet ihr uns wie immer auf Twitter und Instagram unter MAE Casterclass. Folgt mir bei Twitter unter Matty Moped. Jonas, hast du auch Twitter?
Nee, tatsächlich nicht, denn es konnte man mich noch nicht final überreden.
Ja, gut. Dann folgt bitte dem guten Dennis unter Borussia Explained. Geht auf borussiaexplained.de. Lest euch die Analysen durch. Auch diesmal auf Twitter einen sehr schönen Thread gemacht über alles, was falsch gelaufen ist, so ungefähr. Also
Meine
über das
Menge.
ganze Spiel. Eine ganze Menge. Lest euch das durch. Schreibt uns gerne Feedback. Wir freuen uns immer, wenn jemand mit uns interagiert. Und ich würde mal sagen, dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.